Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Vitalismus. Und dazu begrüße ich herzlich und zum dritten Mal meinen Gast Dr. Michael Nahm. Er ist Diplombiologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, IGPP, in Freiburg. Als Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir das Buch Hinter der Materie, Hans Driesch und die Natur des Lebens durchgelesen, verfasst von Stefan Krahl, Hans-Peter Waldrich und Michael Nahm. Es ist erschienen in der Grauen Edition 2021. Bevor wir tief in die Materie gehen, Herr Nahm, würde ich Sie einmal bitten, den Begriff Vitalismus zu definieren. Was ist Vitalismus?
Ja, also hallo erstmal. Vielen Dank, Herr Garcia, für die neuerliche Einladung, hier im Podcast sprechen zu können. Vitalismus ist ein Begriff, der von vielen Leuten schon sehr verschieden definiert worden ist, aber ich würde ihn so beschreiben, wie es zwei bedeutende Vertreter getan haben, nämlich Eduard von Hartmann und eben Hans Driesch. Die haben gesagt, Vitalismus bezeichnet einfach nur die Leben oder die biologische Lebensauffassung, wonach das Leben nicht mit den Gesetzlichkeiten der klassischen unbelebten Materie, wenn man so will, erklärbar ist. Oder anders ausgedrückt, das Leben besitzt eine Eigengesetzlichkeit, die der unbelebten Materie fehlt.
Also, genau, Leben, das, wir sind nicht biologische Roboter, sondern da ist noch irgendeine Geheimzutat dabei, die Leben erst möglich macht.
Naja, also Geheimzutat würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja genau das, was dann also oft so kritisch angemerkt wird von Leuten, die den Vitalismus nicht mögen. Es ist weder geheim, sondern offenbar. Es liegt ja offen zutage für zumindest viele Vitalisten. Und ja, eine Zugabe ist es vielleicht schon auch, aber es ist viel eher noch vielleicht die Grundlage als eine Zugabe. Und es überlagert in gewisser Weise die Gesetzlichkeiten der unbelebten Materie. Also die werden ja auch nicht aufgehoben, sondern die bestehen natürlich weiterhin, sondern das Leben spannt sie gewissermaßen für die Lebensprozesse ein. Aber es werden dadurch keine irgendwelchen anderen Gesetzlichkeiten verletzt oder übergangen, sondern ja, das überlagert im Grunde die Lebensprozesse, so wie auch die Gravitation ja beispielsweise Quantenprozesse überlagern kann, ohne dass dadurch die Quantenphysik aufgehoben wird.
Ja, das Leben selbst, also wenn man bei Wikipedia guckt, dann soll es vor circa 4 Milliarden Jahren entstanden sein, hier auf der Erde. Also es gab dort chemische Prozesse, man nennt das auch eine chemische Evolution, oder Abiogenese. Und irgendwann damals ist das erste Lebewesen entstanden und damit auch die Biologie. Wie kann man sich die ersten Lebensformen vorstellen und was war da jetzt anders dran als an der reinen Chemie? Also was war da neu dran an dem Leben?
Naja, die Definition des Lebens ist ja auch ein bisschen schwierig, da gibt es auch viele verschiedene, aber neu war auf jeden Fall, dass sich bestimmte langkettige Moleküle selbst vervielfältigt haben und das irgendwann auch in einem geschützten Rahmen von vermutlich einer Zellmembran auch Stoffwechselprozesse stattgefunden haben. Also da hat man dann irgendwann irgendwie die ersten einzelligen Lebewesen gehabt, auch die damals ja noch gar keinen Zellkern hatten. Aber es ist bis heute völlig ungeklärt, wie das vonstatten ging, ob es auf der Erde war oder ob sogar die ersten Lebenskeime von außen kamen. All das wissen wir nicht. Und selbst wenn sie von außerhalb kamen, wissen wir immer noch nicht, wie denn tatsächlich die erste Zelle entstanden ist. Also wenn man die Literatur oder auch so manchen Beitrag verfolgt, der ja auch im Internet immer wieder mal erscheint, da werden gerne Erfolgsmeldungen verbreitet. Man hat jetzt dieses oder jenes Molekül auf irgendwelchen Meteoriten oder so neu gefunden, was bisher noch gefehlt hat in den Büchern oder in Verzeichnissen der ursprünglichen Moleküle, die da mal zum Leben geführt haben könnten. Also alle möglichen Grundbausteine sind theoretisch verfügbar. Was ja aber nie gesagt wird, dass mit jedem weiteren Molekül, vielleicht irgendein Pyrimidinring, da gab es kürzlich mal Meldungen, das gefunden wird, werden jetzt gleich hunderte, tausende, vielleicht zehntausende andere Moleküle, organische Moleküle gefunden. Und die sind ja alle reinstes Gift für die Entstehung dieser ersten langkettigen Moleküle, seien es nun Proteine, die ja aus verschiedenen Aminosäuren bestehen, oder seien es Nukleinsäureketten, DNS, RNS, die aus diesen Nukleiden bestehen, die wiederum aus kleineren Bausteinen bestehen. Also das kann ja alles gut sein und es ist auch zu erwarten, dass diese Grundbausteine irgendwo zur Verfügung standen. Aber die Frage ist ja, wie haben die sich zusammengefunden? Und zwar in dieser ganz besonderen Art, dass immer nur zwei Bindungsstellen jeweils genutzt worden sind, um eben eine lange Kette bilden zu können, nicht etwa Mehrfachverzweigungen oder auch ein Molekül, was irgendwo andockt, aber keine weitere Bindungsstelle hat. Und dann müsste ja auch noch gewährleistet werden, dass also von diesen, es gibt ja immer zwei spiegelbildliche Formen von Molekülen, die also wie linke und rechte Hand zueinander passen, immer nur eine jeweils genommen wird, immer nur die rechte Hand oder bei den Proteinen sind es immer nur die links drehenden, ja. Ne, und bei den Nukleinsäuren immer die rechts drehen oder so. Und die anderen sind ja auch jeweils Gift. Das heißt auch, wie diese Trennung von diesen beiden Formen stattgefunden hat, wissen wir gar nicht. Dann Wasser ist ja auch Gift für jegliche längeren Moleküle, weil Wasser die Eigenschaft hat, die zu spalten, sobald sie sich bilden und. Da gibt es also sehr, sehr viele Prozesse, die noch sehr ungelöst sind. Also ich erwarte schon, dass da auch noch viel an Wissen dazu erwirtschaftet werden wird in den nächsten Jahrzehnten. Aber ob es wirklich jetzt anschauliche Ergebnisse liefern wird, Entstehung der ersten Zelle im Labor oder wie auch immer nachvollziehen zu können, da zweifle ich zumindest zurzeit noch dran.
Ja, man hat ja ganz früher Experimente mit dieser Ursuppe gemacht und dachte, wenn man nur die richtigen Sachen zusammenkippt, dann wird da schon automatisch Leben draus entstehen. Konnte man nie beobachten?
Also konnte man natürlich nicht. Und das hat man tatsächlich gemacht. Das war ja schon, also dieses eine maßgebliche Experiment fand schon im Jahr 1953 statt. Und da hat man tatsächlich so kleine Aminosäuren drin gefunden, die einfachsten, die es überhaupt gibt. Aber die überwiegende Masse an Reaktionsprodukten war einfach Teer. Und also große Netze von langen oder vielschweifig vernetzten Molekülen, die also jegliches Leben sofort unmöglich machen. Und so ging das im Grunde weiter. Also das steht jetzt nicht in diesem Buch, was wir jetzt über Hans Driesch rausgebracht haben, sondern ich habe in einem anderen Buch, was ich ja 2007 mal schon veröffentlicht habe, über Evolution und Parapsychologie insgesamt 24 Probleme beschrieben, die im Zuge dieser hypothetischen Lebensentstehung noch ungelöst sind. Das gilt auch heute noch. Weder in Theorie noch Praxis weiß man, wie das vonstatten gegangen ist. Und einfach nur ein Gemisch nehmen, Energie zuführen, also so funktioniert es sicherlich nicht. Das muss schon irgendwie anders gemacht werden. Und selbst dann, selbst wenn man tatsächlich mal irgendwann lange Molekülketten erzeugt haben könnte, stellt sich ja die Frage, wie sollen die sich auch vollständig voneinander wieder trennen oder wieso überhaupt? Weil sie binden, also wenn man jetzt eine Molekülkette hat, auf die sich ein spiegelbildliches zweites Stück dranlagert, dann tut es das ja aufgrund von elektrochemischen Bindungen. Und warum sollte sich das plötzlich wieder ablösen? Also allein diese Frage ist ja noch nicht mal geklärt. Und naja, also in lebenden Zellen geschieht das natürlich mit verschiedenen Molekülen, die genau diese Abtrennung dann wieder bewerkstelligen. Aber es geht ja eben gerade darum zu erklären, wie werden diese Moleküle erzeugt? Denn dafür braucht man ja wiederum diese langkettigen Moleküle. Und so gibt es also verschiedene Stellen, auch in der Problematik der vermuteten Lebensentstehung, wo wir es mit so einer zirkulären Prozedur zu tun haben, wo man das eine braucht, um das andere erklären zu können. Und ist also meines Wissens noch alles völlig im Dunkeln. Oder man betrachtet einfach nur diese Überlegung, selbst wenn jetzt tatsächlich sich solche Moleküle, langkettigen Moleküle, aus irgendwelchen Gründen wieder trennen und vervielfältigen, dann geschieht es ja immer nur auf diese Art und Weise, dass Moleküle aus der Umgebung sich anlagern zu langen Ketten und wieder trennen. Und irgendwann muss das Ganze ja dazu übergehen, dieses System, genau diese Moleküle, die es vorher aus der Ursuppe oder woher sich passiv hat zufächeln lassen, selbst zu erzeugen. Und also, ne, das ist also ein wahrhaft paradoxer Sprung, den dieses System machen muss, von der passiven Aufnahme von mir aus dem Molekül X bis zur Erzeugung, der aktiven Erzeugung von genau diesem Molekül X, was dann wiederum benötigt wird, im System selbst eingebaut werden muss, um wiederum Molekül X zu produzieren. Also das ist auch so ein Zirkelschluss, der ja weitgehend unverstanden und ungelöst und auch undiskutiert ist in der dazugehörigen Literatur.
Ja, also genau, weil schon die erste Zelle musste recht viel können. Zum Beispiel sich selber teilen. Und dafür muss die ja alles, aus was sie besteht, selbst auch wieder erzeugen können. Sonst könnte die sich nicht teilen, die könnte nicht wachsen. Dann muss es ja so eine Art Logik geben, um die RNA oder DNA ablesen und umwandeln zu können. Das heißt, es musste eine, die DNA kodiert ja was. Auch da gibt es eine Art Übersetzungslogik, die das tut. Die ist bei allen Lebensformen, die uns bekannt ist, gleich. Also kann man davon ausgehen, dass jegliches Leben, was jetzt entsteht, aus dieser einen Zelle entstanden sein muss?
Na, das ist so eine Hypothese, wobei interessanterweise gibt es tatsächlich irgendwelche einzelligen Lebewesen, die einen anderen Code haben, wo diese DNS, die Codierung anders ist, was auch schon mal sehr erstaunlich ist. Aber auf jeden Fall der weitaus größte Teil stammt sicherlich oder besitzt die jeweils gleiche Codierung im Genom. Und da geht tatsächlich auch die Biologenschaft davon aus, dass die alle auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Ja,
ja, also quasi eine ununterbrochene Kette von Leben 4 Milliarden Jahre lang.
Jo.
Das ist doch mal was. Sehr stabil. Ja. Ja, das hatte ich mich auch mal gefragt, warum nicht permanent neues Leben entsteht, wenn das einmal auch, das ging recht schnell in geologischen Zeiträumen gesprochen. Die Erde war abgekühlt, es war theoretisch möglich und es ist scheinbar sofort passiert. Warum das nicht ständig passiert, verstehe ich auch nicht. Warum das aufgehört hat, neue Formen des Lebens zu erzeugen, die vielleicht ganz anders sind. Ist mir halt auch nicht klar. Ich habe mal Theorien von so einem Schattenbiom gelesen, dass es die durchaus gibt. Wir bemerken die nur nicht oder wir können die nicht nachweisen, aber ja, genaueres weiß ich da auch nicht. Die Frage habe ich mir nur mal gestellt. Wenn das so schnell entstanden ist vor 4 Milliarden Jahren, warum entstehen nicht ständig neue Lebensformen bei uns? Oder alle Nischen sind halt besetzt. Das weiß ich nicht genau.
Genau. Ja. Kann ich jetzt wenig zu sagen, habe ich mich auch nicht so sehr mit beschäftigt. Ja. Ist aber natürlich eine gute Frage. Aber ich glaube schon, dass egal wie das Leben entstanden ist, es wird lang gebraucht haben. Das hört sich natürlich von heutiger Perspektive vielleicht so an, als ob es schnell ging, auch nur innerhalb von ein paar hundert Millionen Jahren. Aber das ist ja doch immer noch eine relativ lange Zeit. Und es könnte sein, dass heute, wo ja das Biom oder halt überhaupt der Planet Erde mit einem sehr komplexen Ökosystem überzogen ist, zu Wasser und zu Land, das schon gar nicht mehr möglich ist, weil einfach ständig existierende Lebewesen bis hin zu Einzellern eingreifen und jegliche, was weiß ich, verfügbaren möglichen Lebenskeime schon wieder verspeisen oder anderweitig einbauen oder stören. Früher, also als das erste Leben entstanden ist, gab es ja auch keinen Sauerstoff. Auch der wurde erst durch Lebewesen in die Atmosphäre mehr oder weniger entlassen. Vielleicht ist auch heute der Sauerstoff einfach schon schädlich. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ist, ich glaube, man findet kaum noch Stellen, wo kein Leben ist. Ne? Ich glaube, bis zu ein paar Kilometer in der Erde sind Bakterien im tiefsten Meeresabgründen, in der Luft, in der Atmosphäre. Also Planet ist voll davon.
Im tiefsten Eis.
Ja, überall. Ne? Das ist schon sehr effektiv. Ich wollte nur über den Anfang des Lebens auch schon reden, um zu zeigen, dass da schon mehr Fragen im Raum stehen als Antworten. Man weiß da noch recht wenig, wie das passiert ist. Jetzt spulen wir mal vor und kommen zu Hans Driesch. Biologe und hinterher auch, hat sich auch viel mit Parapsychologie befasst, aber er fing als Biologe an. Der hat so von 1867 bis 1941 gelebt in Deutschland. Und der hat sich auch für das Leben interessiert und hat Experimente gemacht, zum Beispiel mit Seeigelkeimen und Eiern. Und hat dann festgestellt, wenn man zum Beispiel so einen Seeigel in der Entwicklung, also wenn er erst ein paar Zellen hat, wenn man die paar Zellen trennt, dann entstehen da zwei eigene Seeigel draus. Also es ist nicht so, dass der kaputt gehen würde, sondern dann entstehen zwei. Können Sie über die, und dann hat er daraus Schlüsse gezogen. Können Sie darüber was erzählen?
Ja, kann ich schon. Also haben wir ein Buch drüber geschrieben.
Ja, ja, genau. Also jetzt genau über den Punkt, wie der, also wie der Moment, wo er dachte, also was war damals noch, die kannten damals ja noch nicht die DNA, die war da noch nicht entdeckt worden, als er die Experimente gemacht hat. Das heißt, die sind von einer mechanistischen Welt ausgegangen. Und haben sehr wahrscheinlich Mechanismen gesucht, wie das denn funktionieren kann.
Genau, also zu der Zeit, das war vor 100 oder etwas mehr eigentlich, 120, 130 Jahren, war die Biologie relativ mechanistisch. Das heißt, da wurden die Lebensprozesse oder auch die Organismen ja wie Mechanismen verstanden, wie Automaten, die eben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten physikalischer Art, chemischer Art funktionieren und wie so eine Art Summenphänomen auch dargestellt. Also das eine kommt zum anderen und dann habe ich irgendwann das Endergebnis so, wie man es halt so in der Physik oder auch in der Mathematik macht. Und der Hans Driesch hat jetzt mit diesen Versuchen festgestellt, dass das nicht so recht in dieses Konzept passt. Denn wenn man jetzt zwei Seeigel oder wenn man einen solchen Seeigelkeim in zwei Teile teilt, müsste doch eigentlich dann jeweils ein halber Seeigel daraus oder zwei halbe Seeigel daraus werden und nicht zwei kleinere Ganze. Und er hat sich da in verschiedenster Weise mit beschäftigt, hat verschiedenste Versuche mit diesen Organismen und auch anderen angestellt und kam dann irgendwann einfach zu dem Schluss, das kann man im klassischen mechanistischen Sinne eben nicht erklären, sondern man braucht da ein anderes Verständnis der Wirkweisen, die sowas bewerkstelligen, ein nicht mechanistisches Wirkungsprinzip. Er hat das dann auch Ganzheitskausalität genannt, weil er sagt, also offensichtlich steht erstmal die Ganzheit da ja im Vordergrund bei der Realisierung dieser oder im Zuge des Stattfindens dieser ganzen Stoffwechselprozesse. Und diese Ganzheit determiniert praktisch die Einzelheiten der Molekülbewegung, so wenn man so will, wo was hin muss, um dann letztlich eben anstatt zwei halben Seeigeln zwei ganze Seeigel wieder formen zu können. Und im Grunde war das so seine erste Beobachtung, wo er skeptisch wurde. Und er kam ja auch aus der mechanistischen Tradition und hat aber halt festgestellt, das passt irgendwie nicht so wirklich. Und da er auch immer philosophisch sehr interessiert war, hat er sich auch dann mit entsprechenden Literaturen eingedeckt oder kam dann zu Aristoteles und so weiter und hat festgestellt, natürlich gab es immer schon Biologen, die behauptet haben, dass man das Leben nicht mechanistisch erklären kann, sondern dass da andere Kausalitätsprinzipien am Werke sind, die praktisch, oder mit Aristoteles zu sprechen, so also finalkausal gesteuert werden. Es gibt ein Ziel oder eine, wie Driesch da meinte, eine Ganzheit, die praktisch ja wie ein Attraktor wirkt, um diese Lebensprozesse auf das zu realisierende Ziel hin auszugestalten. Und so kam eins zum anderen und er hat dann letztlich ja wirklich eine ganze Theorie des Vitalismus, also man nannte diese Denkrichtung eben Vitalismus. Ne? Der Vitalismus geht davon aus, dass nicht alles nur mit den mechanistischen Wirkursachen erklärt werden kann, mit dieser Efficient Causation, wie sie in Englisch heißt, sondern dass man auch Finalursachen, Ganzheitskausalität und so weiter eben braucht, um Leben verstehen zu können. Und genau, das hat er dann sehr ausführlich getan, so eine vitalistische Philosophie auszuarbeiten und hat sich dann ja schlussendlich auch ganz der Philosophie gewidmet und den Bereich der experimentellen Biologie verlassen. Und so ist sein Weg von einem mechanistisch experimentierenden Biologen zu einem vitalistisch denkenden Philosophen dann letztlich, umgesetzt.
Also nochmal mit dem Seeigelei. Das heißt, wir haben ja Folgendes, das fängt mit einer Zelle an, dann wären es zwei. Und würde man das in Ruhe lassen, dann würde sich aus der einen die eine Hälfte, aus der anderen die andere entwickeln und wir hätten einen ganzen Seeigel. Jetzt störe ich diesen Prozess Und wenn das zwei sind, schüttel ich die auseinander und irgendwie merkt die Zelle, hoppla, da passt was nicht. Meine zweite Partnerzelle fehlt. Ich mache jetzt wieder einen kompletten eigenen Seeigel. Und das bedeutet, die Mechanisten hatten sich gedacht, da läuft so ein festes Programm ab, was einfach stumpf abläuft. Aber das tut es scheinbar nicht. Ne? Die Zelle selbst weiß gerade, was passiert und die kann auch auf Störungen reagieren. Und
ganz genau.
Das ist dann dieser Ganzheitsansatz, oder? Dass die Zelle, jede einzelne Zelle schon irgendwie in Anführungsstrichen weiß, was das Ganze am Ende sein soll oder werden soll.
Genau, also halt, oder die Zellen, ja, das sind dann ja in dem Fall dann schon mehrere Zellen, die das dann irgendwie wissen müssen, genau. Und das ist im Grunde schon das Erstaunliche. Und man hat das auch relativ lange so dann auch abgetan. Das ist ja eigentlich doch gar nicht so erstaunlich. Das kann man doch bestimmt auch irgendwie mechanistisch erklären. Und Hans Driesch hat das auch immer so als einen der Beweise seines Vitalismus dargestellt, was wahrscheinlich schon auch tatsächlich etwas hochgegriffen war. Also als einen Beweis würde ich das jetzt nicht ansehen. Mhm. Und es gab ja auch viele Leute, die das eben auch so gesehen haben. Die haben gesagt, nein, das ist doch kein Vitalismusbeweis. Und auch die ganze Embryologie, die daran dann auch aufgebaut hat oder die diese Wege weiterverfolgt hat, war ja nicht in dem Sinn vitalistisch. Bis in die letzten Jahrzehnte ist sie das ja auch nicht, obwohl also auch Hans Spemann, ein sehr bekannter experimenteller Biologe seiner Zeit, auch der ein Vitalist, der hat also auch Experimente gemacht, die ihn zu einem vitalistischen Denken dann geleitet haben. Aber grundsätzlich war das eher die Ausnahme als die Regel. Aber interessant ist nun, dass auch in der heutigen Zeit eigentlich Experimente mehr und mehr dafür sprechen, dass letztlich Driesch recht gehabt hat, dass man das nicht mechanistisch erklären kann. Zwar wird dann natürlich auch heute immer noch nicht von einem Vitalismus gesprochen, aber es ist vielleicht immer sogar noch ein physikalistischer Ansatz, in dem man sagt, nein, wir brauchen keine irgendwie geistigen oder psychoiden Aspekte dabei, sondern es lässt sich immer noch mit den Gesetzen der Physik und Chemie erklären, aber mechanistisch ist es eben definitiv nicht mehr. Und das ist im Grunde ja auch die Hauptsache, die Driesch damals immer schon behauptet hat. Es gibt also zum Beispiel einen Biologen namens Michael Levin, der also auch hauptsächlich sich mit Embryonalentwicklung und so weiter beschäftigt, der auch also verschiedene Experimente durchführt und der im Grunde bestätigt hat, dass das, was dann die Ausbildung eines Organismus letztlich bedingt, ist nicht die DNS, die in diesen ersten Zellen oder den ersten Zellkonglomeraten nach der Befruchtung steckt, sondern das sind offenbar bioelektrische Kommunikationswege oder die zwischen den Zellen stattfinden. Er kann das auch so symbolisieren oder darstellen, mit bildgebenden Verfahren. Das ist ganz ähnlich wie in einem Gehirn. Also man kann ja auch in einem Gehirn in einem so einen Tomographen darstellen, in welchen Gehirnbereichen Aktivitäten stattfinden. Das leuchtet dann auf so. Mhm. Und ganz ähnlich kann man das auch mit diesen kleinen anfänglichen Zellansammlungen machen, die nach der Befruchtung von beispielsweise einem Frosch oder so entstehen. Und da scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass die über ihre Ionenkanäle bestimmte elektrochemische Gradienten austauschen und Ionen austauschen und so weiter. Und da leuchten zu bestimmten Zeiten auch bestimmte Bereiche dann auf. Und die sind es im Grunde, die auch den darunterliegenden Molekülen, sagen wir mal, oder auch die der DNS im Zellkern sagen, hey, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen und so weiter. Und das ist ganz interessant, weil das dann auch in dem Sinn wiederum Driesch entspricht, der gesagt hat, das ist eine andere Art der Verursachung. Also es ist nicht die DNS, die die ganze Zeit am Boden der Hierarchie sozusagen die Befehle nach oben weiterreicht. Jetzt müsst ihr das machen, jetzt müsst ihr das machen. Nein, sondern es kommt irgendwann ein gewissermaßen übergeordneter Level dazu, eine übergeordnete Schicht, die wohl, wenn man so will, aus Kommunikation besteht. Und die Schicht, die sagt der DNS, wo es lang geht. Und das konnte der Michael Levin auch ganz interessant zeigen, indem er nämlich verschiedene Organismen hernimmt und im Grunde das bioelektrische Feld dieser Zellen manipuliert, Und dann machen diese Zellen im Zuge ihrer Entwicklung ganz andere Dinge, als ihnen die DNS vorschreibt. Das heißt, diese bioelektrische Kommunikation zwischen den Zellverbänden überschreibt die Befehle der DNS. Was also ein ganz klarer Hinweis darauf ist, dass tatsächlich da so eine Abwärtsverursachung gegeben ist, die ja eben nicht mechanistisch in dem Sinn erklärt werden kann.
Mhm. Ja, da müssen wir noch genauer eingehen. Also die Experimente von Michael Levin sind der Hammer. Also da müssen wir gleich noch mehr drüber reden. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, das hatten wir übersprungen. Zu Driesch Zeiten war noch nicht bekannt, dass es DNS gibt. Ne, die unsere Gene sozusagen, unser Genom, das wusste der nicht. Und dann wurden die entdeckt, 50er, 60er Jahre kam man drauf, dass es die gibt und dass die scheinbar Informationen kodieren. Und dann dachte man auch, oh, jetzt haben wir, damit können wir alles erklären, wie der Körper sich formt, alle Abläufe. Super, die DNS kann das alles kodieren. Jetzt kommt aber mal raus, nee, das kann sie nicht. Und sie tut's auch nicht. Dann kam jetzt der Bereich der Epigenetik noch dazu, dass man sagt, okay, es gibt scheinbar auf der DNS selbst gibt's noch Mechanismen, um die Abschnitte ein- und auszuschalten, und das kann man auch wiederum vererben. Also wird die Steuerung wieder komplexer. Aber das scheint's wohl auch nicht zu sein, weil man immer noch nicht weiß, zum Beispiel, wie die Körperform an sich gespeichert wird in der DNS, also was eigentlich formgebend ist, um den gesamten Körper zu beschreiben, das weiß man noch gar nicht. Und da kommt jetzt der Michael Levin ins Spiel, der Versuche gemacht hat mit Plattwürmern zum Beispiel. Das sind so kleine Würmer, die bestehen, ich weiß nicht, aus was bestehen die, paar hundert, paar tausend Zellen. Und die Würmer können sich zum Beispiel regenerieren. Das heißt, wenn ich so einen Wurm in der Mitte durchschneide, dann entstehen zwei neue Würmer. Ne? Der Teil mit dem Kopf, da wächst ein Schwanz dran, und der Teil mit dem Schwanz, da wächst ein neuer Kopf dran. Und erste Erkenntnis, die ich faszinierend fand, man kann diese Plattwürmer trainieren oder dressieren, man kann die auf bestimmte Reize trainieren und dann machen die was, schwimmen da zum Beispiel hin, glaube ich. Und jetzt meint man natürlich, die lernen mit ihrem Gehirn. Und wenn ich so einen Wurm durchschneide, dann, und der Schwanzteil, nenne ich ihn mal, regeneriert wieder ein neues Gehirn, dann dürfte der das nicht wissen. Aber das Training ist in beiden Teilen vorhanden. Also auch selbst wenn ich nur den Schwanz nehme und da wächst ein ganz neuer Wurm dran, inklusive Gehirn, hat er das Training nicht vergessen. Das hat mich beeindruckt. Und der Levin hat auch dann noch geguckt, wie die Regeneration überhaupt gesteuert wird. Ne? Also woher weiß denn der Wurm jetzt, wie viel nachwachsen muss? Woher weiß der in der Mitte, dass ich bin der Kopfteil, mir muss ein Schwanz wachsen und andersrum? Also wie steuert der Wurm das überhaupt? Und dann kam er drauf, die haben das gemessen, dass das wohl bioelektrische Vorgänge sind. Das heißt Vorgänge auf der Zelloberfläche. Und scheinbar können sogar Zellen ganze bioelektrische Netzwerke bilden, um so dieses Regenerieren überhaupt koordiniert ablaufen zu lassen. Und das konnte er auch beweisen. Was heißt beweisen? Aber er hat dann so einen Wurm mal durchgeschnitten und dann zum Beispiel diese bioelektrischen Signale gestört. Und dann sind dem Wurm Fehler passiert. Dann sind zum Beispiel Würmer entstanden mit zwei Köpfen. Und jetzt kommt der größte Oberhammer, finde ich. Wenn man diesen Wurm mit zwei Köpfen wieder teilt oder verändert, dann entstehen da immer wieder neue Würmer mit zwei Köpfen drauf. Also das heißt, man hat das Formgedächtnis dieses Wurms verändert, aber nicht die Gene. Also er hat dasselbe Genom. Das Genom wurde nicht verändert und trotzdem hat sich die Form von diesem Plattwurm verändert, was darauf hindeutet, dass die Körperform überhaupt nicht genetisch gesteuert und festgelegt wird. Ja, so habe ich das mitgenommen. Habe ich das okay zusammengefasst so?
Ja, ich denke schon, ja. Wobei, also ich gehe jetzt nochmal zurück zu Hans Driesch, also und roll das so ein bisschen auf oder versuche es. Ja. Das ist schon richtig, dass man zu Hans Drieschs Zeit natürlich keine DNS gekannt hat, aber man wusste natürlich schon, dass es da so Erbfaktoren gibt und auch Chromosomen und Zellkerne und all sowas. Das hieß teilweise damals Aber man wusste schon, dass es da diese Erbfaktoren im Zellkern gibt, die dies und jenes bewerkstelligen. Und daraus wurde ja auch dann so ein mechanistisches Lebenskonzept entwickelt, was ja auch beinhaltete, dass zum Beispiel keine Information, die ein Organismus im Laufe seines Lebens erwirbt, über die sogenannte oder eine bestimmte Barriere hinein ins Erbgut geben kann, so dass das weitervererbt werden kann. Also das war ein Grund, warum man diese Vererbung erworbener Eigenschaften auch ausgeschlossen hat. Man hat diese Barriere postuliert. Heute mit der Epigenetik wurde das auch schon wieder aufgeweicht. Da ist es tatsächlich so, dass manche Elemente, die ein Organismus im Laufe seines Lebens erwirbt oder sagen wir lieber, die ihn beeinflussen, dass er die auch an seine Nachkommen in irgendeiner Form weitergeben kann oder eine Reaktion darauf. Das heißt, man wusste das schon alles, aber der entscheidende Punkt von Driesch war halt die Art, wie das zu interpretieren sei oder was das nun genau für eine Bedeutung für die Ausgestaltung eines Organismus hat. Und da war er auch seinerzeit sehr, sehr einflussreich. Das möchte ich an dieser Stelle auch nur einfach mal festhalten, weil er wird heute ja gern so ein bisschen dümmlich dargestellt. Oh, der letzte dumme Vitalist. Aber das war tatsächlich nicht so. Er war damals wirklich einer der bedeutendsten Philosophen Deutschlands, der anerkanntesten Philosophen Deutschlands. Und er hat, also, oder gilt, muss man sagen, bis heute als einer der Begründer, die ich aus Biologie, er hat verschiedene Denkrichtungen auch weiter beeinflusst. Holismus oder auch den Organizismus, der bis heute ja in verschiedensten Formen noch weiter ausgestaltet worden ist. Das sind alles Sachen, die da in unserem Buch weiter drin beschrieben sind. Und was für Hans Driesch auch damals schon ein Kennzeichen war für sein Denken, dass er im Grunde von seinen Arbeiten mit diesen Seeigeln und diesen Embryonen diese Ordnungsmuster, die er da festgestellt hat, hochskaliert hat bis auf bewusstseinsbezogene Ebenen. Also er hat schon irgendwie gemerkt, so aha, das, was da so diese getrennten Seeigelhälften tun, das scheint ja fast ein bisschen sowas wie intelligent zu sein. Oder auch, wenn man jetzt eben, wie es später jetzt auch Michael Levin gemacht hat, irgendeinem Tier ein Bein, da findet eine Regeneration statt. Ja, woher weiß denn überhaupt der Körper, was da jetzt nachwachsen muss und so weiter? Das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen intelligent, ne? Oder wenn man halt dann bei Menschen weiterhin schaut, was für organismische Einflüsse oder Veränderungen entstehen können im Nachgang von Autosuggestion oder überhaupt Suggestion, Scheinschwangerschaften, Unterhypnose, Blasenentwicklung, wenn man suggeriert, da wird jetzt eine heiße Kohle draufgelegt, oder Allergien kann man irgendwohin suggerieren oder wegsuggerieren, all solche Sachen. Also auch ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendwie so eine Art von Bewusstsein oder auf jeden Fall auch wieder eine Abwärtsverursachung die Stoffwechselprozesse dann reguliert. Und bei Driesch dann, es kam natürlich erst später dazu, aber es kam dazu bis hin zu parapsychologischen Phänomenen, die ja nun wirklich nicht mehr mechanistisch oder physikalistisch erklärt werden können, die aber letztlich immer in irgendeiner Form auf eine Art von Bewusstsein zurückgehen oder damit zusammenhängen. Das heißt, er hat da so diese ganze Kette dieser verschiedenen Ebenen von biologischer Organisation als so eine Art Kontinuum begriffen, wo auf immer ähnliche Weise eine Art Abwärtsverursachung oder eine mit dieser von ihm sogenannten Ganzheitskausalität bewirkt werden und da auch irgendwie immer Anzeichen von so einer Art Intelligenz dabei gesehen. Deswegen hat er in bestimmten Zusammenhängen auch von so einer Art Psychoid gesprochen. Also nicht jetzt richtig was Geistiges, sondern sowas Geist oder Psychiges, deswegen Psychoid. Und das ist nun interessant, dass all diese Gedanken nun auch bei Michael Levin wieder auftauchen. Und ich muss jetzt an der Stelle aber auch sagen, der Michael Levin wird in unserem Buch leider nicht behandelt, weil auch ich erst jetzt danach von ihm gelernt habe, aber es passt alles sehr gut.
Ja.
Denn also auch Michael Levin definiert zum Beispiel Intelligenz so, dass er sagt, man hat ein Ziel und die Intelligenz besteht darin, dieses Ziel auf verschiedene Art und Weisen zu verwirklichen. Das ist eine Definition von William James, der ein sehr bekannter Psychologe alter Tage war. Man nennt ihn auch den Begründer der amerikanischen Psychologie und nebenbei auch ein großer Verfechter von parapsychologischer Forschung. Und wenn man nun Intelligenz auf diese Art und Weise definiert, dann ist schon klar, dass das auch in diesen ganz niederhierarchischen Zellstrukturen irgendwie zu bestehen scheint, wie bei diesen Seeigeleiern oder wie auch bei abgetrennten Gliedmaßen, die irgendwie dann doch wissen, was fehlt und was wohin gehört. Oder ja, oder sie sprachen es an, dass man auch gewisse Verhaltensweisen diesen Würmern und auch anderen Organismen antrainieren kann, die sich dann kurioserweise sogar weiter vererben, obwohl das Gehirn weggeschnitten worden ist und so weiter und so fort. Das sind alles solche Anzeichen dafür, dass eigentlich so eine Art von eine Art Bewusstsein von Bedeutung oder von einem Ziel dabei eine Rolle spielen. Und ja, Michael Levin geht jetzt nicht so weit, dass er das bis auf was weiß ich, die Parapsychologie oder was weiß ich was hochskaliert, aber er skaliert es immerhin auch hoch auf solche staatenbildenden Insekten, dass er auch da sagt, also wir haben hier Teile eines Systems, die in irgendeiner Form zusammengeschaltet sind und die aber von einer praktisch darüber gelagerten Intelligenz, wenn man so will, sinnvoll koordiniert werden. Das heißt, er hat auch also ein explizites, so eine Art hierarchisch geschichtetes Modell von Organismen, wo auf ganz verschiedenen Ebenen, was weiß ich, Genom, einzelne Zelle, Organe, Organismen und oder dann staatenbildende Insekten oder koloniebildende Tiere, dass auf all diesen Ebenen so eine bestimmte Kausalität das Geschehen mitbestimmt, und zwar eben eine biologische Kausalität, die nicht die herkömmliche in der unbelebten Welt herrschende Wirkungsursache ist, sondern eben so eine Art tatsächlich auch Finalursache oder Abwärtsverursachung. Und das Spannende ist ja, dass er das tatsächlich auch experimentell nachweisen kann über diese Experimente, die er da so macht.
Ja, das finde ich, also das fand ich auch interessant. Der Driesch hat ja hat das Wort Entelechie benutzt, was ja sowas heißt wie das Ziel in sich selbst zu tragen. Also damit meinte er, dass dieses Seeigelei nämlich das Ziel zum Beispiel in sich trägt, die Zelle ein ganzer Seeigel zu werden. Und der Levin spricht viel über Goals, also auch Ziele.
Ja.
Und er sagt halt, dass die Ziele sich ändern können. Das heißt, das Ziel von einem Einzeller ändert sich, sobald es Mehrzeller wird und diese Zellen kooperieren. Die Gruppe hat gemeinsam ein anderes Ziel. Und das skaliert ja hoch bis zu Menschen. Ne? Oder halt Ameisenstaaten, dass der Staat selbst natürlich ein anderes Ziel hat als die einzelne Ameise. Und das große Geheimnis steckt da drin, wo ist dieses Ziel gespeichert? Also wer gibt denn dieses Ziel vor? Das ist die Frage.
Das ist eben genau die Frage, ja. Und das ist die Frage, die sich auch so mancher vitalistisch denkende Mensch schon gestellt hat, weil er eben schon spürt oder weiß, ja, das Ziel kann nicht physikalisch-chemisch erklärt werden oder vorhanden sein, sondern da muss irgendwo diese Art von Ganzheit gewissermaßen über den Dingen schweben, wie das in dieser Entelechie, im Begriff der Entelechie auch angedeutet ist, die ja also tatsächlich besagt, also das, was das Ziel in sich trägt. Ne? Also, dass ein Organismus weiß, was er werden muss, weil es dieses Ziel, diese Entelechie für ihn und in ihm gibt. Und im Grunde, das ist ein Gedanke, der ja auch auf den Aristoteles zurückgeht. Und es ist ja auch in dem Zusammenhang interessant, dass auch Aristoteles schon genau so eine Art Schichtenmodell hatte, wo er verschiedene solche Ebenen unterschieden hat und auch damals schon gesagt, dass eine neue Schicht überlagert gewissermaßen die unter ihm liegende Schicht und bringt aber neue Gesetzmäßigkeiten mit sich, die nicht aus dieser unteren Schicht erklärt werden können und bedient sich gewissermaßen dieser unteren Schicht. Also das ist eigentlich ein uralter Gedanke, der in verschiedener Form immer wieder aufgetaucht ist und der jetzt tatsächlich auch experimentell in der Form bewiesen werden kann, wenn man so will. Und das Spannende ist auch, dass das, auch wie es ja Hans Driesch schon vermutet hat, nicht nur die Ausbildung von körperlichen Merkmalen betrifft, sondern auch diese Verhaltensweisen und Erinnerungen und so. Und da gibt's auch schon seit langer Zeit also spannende Experimente. Also es gab 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, den Friedrich Albertus, der hat Einzeller dressiert. Also die Pantoffeltierchen und all so ein Zeug, die sollten irgendwelche Sachen machen. Und die hatten auch also Erinnerungen und konnten sich daran erinnern und haben Dinge wiederholt, die ihnen antrainiert worden sind. Obwohl die natürlich nur aus einer einzelnen Zelle bestehen und nicht ein einziges Neuron besitzen. Das heißt, was also auch aus diesen ganzen Versuchen, auch Michael Levin, wir reden jetzt immer über ihn, aber er ist ja keineswegs allein mit diesen ganzen Versuchen, was da zunehmend deutlicher wird, dass Gedächtnis oder Erinnerung überhaupt nicht nur mit Neuronen und Gehirnen zusammenhängt, sondern dass das diese Art von Intelligenz schon wirklich mit den ersten Einzellern mitgegeben zu sein scheint. Und im Grunde ist es ja auch klar, denn also natürlich, dass die Neuronen im Gehirn sind schon anders konstruiert als andere Körperzellen, aber schlussendlich sind es auch nur Körperzellen. Ne? Sie haben eine Zellmembran und haben da gewisse Ionenkanäle in ihren Zellmembranen und da werden Ionen ausgetauscht und das die ganzen Informationsprozesse werden ausgetauscht. Darin unterscheiden die sich in nichts von anderen Körperzellen. Und es geht halt alles wesentlich schneller aufgrund von bestimmten strukturellen Eigenarten. Aber im Grunde ist auch das Gehirn ja nichts anderes als der Rest des Körpers. Ja. Dass man auch in Erinnerungen umsprechen kann in Organismen, die noch nicht mal ein Gehirn haben. Oder wie Sie angemerkt haben mit diesen Versuchen dazu den Blattwürmern, wo man dem Wurm etwas antrainieren kann, schneidet ihn in zwei Hälften und dann lässt ihn noch einen neuen Kopf regenerieren und er kann immer noch Verhaltensweisen an den Tag legen, die er als alter ganzer Wurm gehabt hat. Und ja, das ist auch verschiedene sehr spannende Experimente. Man kann auch teilweise, ich glaube, Raupen irgendwelche Dinge antrainieren von Schmetterlingen und die nach der Metamorphose, wenn sie sich ja praktisch aufgelöst haben und in einen Schmetterling verwandelt haben, dann auch noch Reste dieser Erinnerungen besitzen. Und da, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Sachen, die eben genau in diese Schnittstelle reinspielen. Kann man überhaupt morphologische, körperliche Entwicklungsprozesse so streng von, sagen wir mal, intelligenzbezogenen oder erinnerungsbezogenen Prozessen trennen? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine Art fließender Übergang.
Die wirken auch gegenseitig aufeinander. Ne? Das ist ja so, wenn ich jemanden hypnotisieren kann und ich suggeriere ihm, deine Hand verbrennt oder dein Arm und dann entsteht da wirklich eine Brandblase, dann habe ich das ja umgedreht. Also ne, mein Geist hat gewirkt auf den Körper, bis runter auf die Zellebene.
Ja, auf eine Art schon. Und man kann so ähnliche Effekte auch bewirken, indem man auch rein physikalisch, sage ich mal, vorgeht. Es gibt also Beispiele, wenn man jetzt einem Hirsch, also Hirsche entwickeln ja jedes Jahr neu ihre prächtigen Geweihe. Irgendwann werden sie wieder abgeworfen und dann wachsen sie im Frühjahr wieder neu. Mhm. Und man kann jetzt solche Geweihe kann man irgendwie schädigen. Also das sind ja Knochen, die wirklich auf dem Schädel des Hirsches aufgesetzt drauf wachsen. Und wenn man die jetzt auf eine gewisse Art schädigt, dann haben sie einen Schaden. Ja? Und wenn das Geweih wird dann irgendwann abgeworfen. Und das Interessante ist nun, dass das Geweih, das dann im nächsten Jahr nachwächst, an derselben Stelle den gleichen oder auf jeden Fall einen Schaden hat. Das heißt, auch da besteht irgendwie eine ganz kuriose Art von Erinnerung, wo eigentlich noch gar nicht klar ist, wie sowas überhaupt vonstatten geht.
Ja, man kann der Levin und die ganzen modernen Ansätze, die zeigen schon mal auf, dass der Ansatz, jegliche Erinnerung ist nur im Gehirn gespeichert, das stimmt schon mal. Also da wissen wir schon mal, das kann jetzt schon nicht sein.
Ja.
Es muss irgendwo anders sein. Jetzt weiß man nicht genau wo, aber das ist ja unser drittes Gespräch. Wir hatten ja auch über Reinkarnation gesprochen. Und es gibt viele Phänomene, zum Beispiel Reinkarnation, die ja nur erklärbar und denkbar sind, wenn die Erinnerung nämlich außerhalb des Körpers vorhanden ist irgendwo. Und deshalb schließt sich der Kreis da so schön, wenn man da schon auf den untersten Ebenen der Biologie sowas entdeckt. Das heißt ja, wenn sich jemand an ein Vorleben erinnern kann, dann muss die Erinnerung zwangsläufig, kann die nicht biologisch sein. Ne, die muss irgendwo anders sein. Und jetzt höre ich das mit dem Hirsch, was sehr interessant ist. Also Wer hat sich denn die Verletzung gemerkt am Geweih?
Ja, das ist wirklich eine kuriose Sache. Ist auch eine Art von Reinkarnationsfall, wenn das neue Gehirn, neue Geweih sich gewissermaßen an sein Vorleben im Jahr davor erinnert. Ne? Ja. Ja, aber wenn man es jetzt physikochemisch erklären möchte, muss man annehmen, dass diese Verletzung irgendwie die Information dieser Verletzung runtertransportiert worden ist in diese Keimscheibe am Schädel des Hirsches, wo ja vielleicht dann irgendwie irgendwelche Moleküle dann gespeichert werden und dann im nächsten Jahr, wenn das Geweih nachwächst und die entsprechende Stelle erreicht wird, wieder die Information abgerufen wird, hey, da war im letzten Jahr doch dieser Schaden. Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, seltsam, aber also physikalisch, chemisch könnte man sich das, denke ich, nur so erklären und es klingt so ein bisschen kurios, ja. Und also das, um nochmal auf diese Reinkarnationsfälle sprechen zu können, das stimmt natürlich. Das, also egal, wie man sie jetzt deutet, ja, ob man sie jetzt wirklich als eine Reinkarnation deutet oder als auch was weiß ich, ein Wahrnehmen von Informationen, die mal zu einem anderen Leben gehört haben, muss ja nicht gleich die echte Reinkarnation sein, die man dann als Erklärungsmodell nimmt. Aber sobald man geneigt ist, da überhaupt einen wie auch immer gearteten paranormalen Prozess anzunehmen, impliziert das eigentlich, dass die Erinnerung in dem Fall nicht ans Gehirn gebunden war, denn das Gehirn ist nicht mehr da. Das heißt, sie muss irgendwo anders zumindest überdauert haben. Und das ist auch eben, finde ich, die Weitsicht von Hans Driesch gewesen, dass er sich also sehr offen, wie er war, mit auch diesen ganzen parapsychologischen Phänomenen beschäftigt hat. Und also bis hin zum Mediumismus und all diesen Dingen und ja. Und er hat auch immer also wirklich klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass das Vitalismusproblem oder die Vitalismusfrage gar nicht unabgelöst vom Geist-Körper-Problem zu sehen ist. Und es gibt ja auch schon seit langer Zeit Stimmen, die meinen, dass also es zwischen dem Gehirn und dem Geist kein 1-zu-1-Verhältnis gibt oder dass dass der Geist ausschließlich durchs Gehirn produziert wird. Da gibt es in verschiedensten, auch rein philosophischen Kreisen, schon immer mahnende Stimmen, die das also nicht für plausibel halten, aus verschiedensten Gründen. Und das heißt, sobald irgendjemand, aus welchem Grund auch immer, der Meinung ist, der menschliche Geist kann nicht vollumfänglich aus der Gehirnchemie erklärt werden, ist er per Definition im Grunde schon ein Vitalist. Und es ist ja gerade in der Parapsychologie so, dass es da sehr viele Phänomene gibt, die also auch allein deswegen schon Vitalismus nahelegen. Und die auch deswegen nahelegen, dass das, was auf den untergeordneten Ebenen in der Biologie passiert, auch schon vitalistisch mitbedingt ist. Das ist eben das Spannende, wie also diese Phänomene, die auf eine vitalistische Biologie hindeuten in der Embryologie, die können aber wahrscheinlich nicht als Beweis für den Vitalismus gewertet werden, wie Driesch ja teilweise wollte, aber sie werden gewissermaßen dann durch die Phänomene, die wirklich konkret mit dem geistigen Bewusstsein der Menschen, mit parapsychologischen Phänomenen zu tun haben, dann doch auch legitimiert. Weil wenn also schon der Geist und der Mensch nicht physikochemisch erklärt werden kann, dann ist sehr wahrscheinlich, dass es auch auf den, was weiß ich, früheren Lebensstadien, wo er nur ein kleines Zellhäufchen war, auch schon ähnlich war.
Ja, das zieht sich durch einfach, ne? Ja. Durch alles, muss es ja fast.
Die Frage, die sich natürlich dann trotzdem stellt, ist, also selbst wenn ich jetzt sage, die Erinnerung ist nicht im Gehirn gespeichert oder nicht in den Zellklümpchen oder in dem Kartoffeltierchen, dass sich da irgendwas antrainieren lässt, kann man ja trotzdem sagen, naja, sie ist aber auf jeden Fall irgendwie mit diesem Organismus verknüpft. Selbst wenn sie nicht im Gehirn ist, sondern sonst irgendwo im Organismus, wird die Erinnerung trotzdem vergehen, wenn dieser Organismus vergeht. Und ja, wiederum das Spannende an der Parapsychologie oder auch an gerade so Todesnähe-Phänomenen, so manche Nahtoderfahrungen nach Herzstillständen und all solchen Sachen, die legen ja durchaus nahe, dass tatsächlich aber auch die Erinnerung, also nicht nur nicht im Gehirn ist, sondern auch tatsächlich unabhängig von so einem Körper existieren kann.
Von der Biologie, ja. Ich meine auch, dass da viele Skeptiker in der Beweispflicht sind, mir erstmal zu beweisen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert. und wie das Gehirn zum Beispiel Erinnerungen ablegt und wieder abrufen kann. Das ist nämlich alles noch überhaupt nicht klar. Das ist jetzt, wir hatten ja angefangen mit der Entstehung des Lebens, wo so vieles nicht klar ist. Die Funktionsweise des Gehirns ist auch überhaupt nicht klar. Also man weiß zum Beispiel gar nicht, wie ein Gehirn 50 Jahre alte Kindheitserinnerungen überhaupt abrufen kann, weil sämtliche Strukturen, alle Zellen, alles Mögliche, wo die abgelegt werden könnten, sind lange vergangen. Ne, das, oder wie ich überhaupt so schnell darauf zugreifen kann. Ne? Wenn man Leute fragt, wie sah denn dein erstes Kinderzimmer aus oder dein erstes Spielzeug, dann haben die das direkt vor Augen und man hat noch überhaupt keine Ahnung, wie dieses Ablagesystem im Gehirn funktioniert. Das weiß man nicht. Und ich finde, solange man das nicht alles erklären kann, ist immer Raum da für so alternative Erklärungen, nämlich dass die Erinnerungen einfach gar nicht im Gehirn gespeichert werden oder nicht im Körper. Das ist halt für mich legitim.
Ja, zumal es ja auch tatsächlich einige Phänomene gibt, die, also dieses vermutete 1:1-Verhältnis zwischen Gehirn und Geist oder diese gibt auch die Identitätshypothese, wird es ja manchmal genannt, die das also in Frage stellt, wo es nämlich sich um Fälle handelt, wo jetzt ein Gehirn massiv beschädigt worden ist und der Geist aber nicht beeinträchtigt worden ist oder zumindest nicht in vergleichbar erwartbarer Form. Also ich habe da mal auch so ein paar Fälle zusammengestellt. So eindrücklich sind zum Beispiel Situationen, wo Menschen aufgrund von bestimmten Krankheiten eine komplette Großhirnhälfte herausoperiert wird. Das muss man zum Beispiel machen bei bestimmten Krankheiten, die mit Epilepsie einhergehen. Ja, da nimmt man den Menschen das praktisch das halbe Großhirn raus und erstaunlicherweise wird die Erinnerung davon in keinster Weise beeinträchtigt. Sollte man ja eigentlich annehmen, ja, dass da zumindest
dass er die Hälfte vergisst.
Angeblich ist dem nicht so. Oder ja, es gibt da verschiedene andere Fälle. Und interessant sind natürlich auch diese Savants wie Kim Peek, der am Ende seines Lebens über 12.000 Bücher auswendig und zwar wörtlich auswendig auf dem Schirm hatte. Und die hat er alle nur ein einziges Mal in seinem Leben gelesen, waren überwiegend auch Fachbücher und Telefonbücher. Und die kleineren Bücher konnte er sogar in der Form lesen, also kleine Taschenbücher und so, dass er die eine Seite, die linke Seite mit dem linken Auge gelesen hat, die rechte Seite mit dem rechten Auge. Das alles in, 7 bis 8 Sekunden und dann nächste Doppelseite. Und was er da gelesen hat, hat er nie wieder vergessen.
Hat er auch Telefonbücher? Das macht mich fertig. Also der konnte ein Telefonbuch zitieren. Ne? Das ist
Fahrpläne, was weiß ich, ja.
Ja.
Und in der normal gängigen Theorie der Erinnerung ist es ja so, dass man das, was man so aufnimmt, was im Alltag auf einen einstürmt, sehr stark selektiert wird. Das wird erstmal so eine Art Kurzzeitgedächtnis gepackt und dann nur das, was wirklich wichtig ist, wandert irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Und das geht nach landläufiger Theorie auch mit der speziellen Schaffung und Produktion von Proteinen und Molekülen einher, ne, die dann für diese Ablage im Langzeitgedächtnis verantwortlich sein sollen. Ja. Und das ist ja ein Prozess, der dauert mindestens mehrere Sekunden, bis man so ein Molekül zusammengebaut hat, was dann für das Ablegen im Langzeitgedächtnis verantwortlich ist. Und man fragt sich, wie kann das denn sein, wenn der Kim Peek jetzt, was weiß ich, innerhalb von ein paar Sekunden eine Buchseite liest oder vielleicht eine Doppelseite? Man kann ja gar nicht so schnell diese Moleküle produzieren, wie sein Auge über diese ganzen Wörter wischt und die aber sofort und ungefiltert in sein Langzeitgedächtnis ablegt.
Ja, wie macht er das?
Ja, oder es gibt auch andere Savants, den kann man irgendwie ein Klavierkonzert vorspielen einmal und die können es fehlerfrei nachproduzieren. Und auch da, ich meine, die Töne, die erklingen teilweise ja nur für einen Bruchteil von einer Sekunde und sind unauslöschlich in deren Gehirn eingebrannt. Das ist also, wie ich finde, mit den herkömmlichen Modellen der biochemischen Gehirnabspeicherung nicht wirklich verträglich. Und es ist aber auch ein Thema, das meines Wissens in der ganzen Gehirnforschung, die ja nun wirklich, also ich weiß nicht, wie viele hundert oder vielleicht tausende Publikationen pro Jahr raushaut, überhaupt nicht diskutiert wird.
Ja, die machen da einen Bogen drum, weil das. Ja. Es ist ja faszinierend. Wäre der Savant jetzt ein Computer gewesen und er würde schneller Daten verarbeiten, dann würde ich am Computer ja auch messen können, der verbraucht mehr Energie, mehr Bandbreite. Mhm. Man müsste denn ja meinen, dass das Gehirn von diesem Savant unglaublich viel Energie verbraucht oder irgendwie komplett anders ist. Ist es aber nicht. Der hat ja jetzt nicht doppelt so viel gegessen, oder? So. Ja. Und ja. Nächster Punkt, wenn er das konnte, ohne mehr Energie zu verbrauchen, warum können wir das nicht alle? Die Evolution müsste uns da eigentlich hingebracht haben, weil es müsste doch ein unglaublicher Vorteil sein, weniger zu vergessen. Das wundert mich halt auch. Wenn das Gehirn das scheinbar bei einigen Menschen so problemlos kann, warum kann ich das nicht?
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, es ist gut, wenn man viel vergisst. Kann ich nicht beurteilen. Ja. Von Fall zu Fall verschieden sein. Aber zumindest ist es interessant, ja, dass also, wenn man das auch evolutionsbiologisch betrachtet, dass der Mensch überhaupt diese zwei riesenhaften Gehirnhälften hat. Denn die wiegen ja nur einen Bruchteil unseres Körpers und verbrauchen ja ungefähr 20% unserer gesamten Energie. Das heißt, wenn jetzt durch diese Fälle von diesen Hemisphärektomien, nennt man das, wo man diese Hemisphären rausnimmt oder zumindest funktionell vom Gehirn abtrennt, oder es gibt auch Fälle, wo Kinder von klein auf nur mit einer Großhirnhälfte aufwachsen und die andere aufgrund von irgendeinem Defekt gar nicht zur Entfaltung kommt, die sind genauso klug wie Menschen mit zwei Hirnhälften. Das merkt man oft gar nicht. Manchmal werden solche Fälle nur durch Zufall entdeckt, wenn jemand mal irgendwie durch einen Scanner muss. Und ja. Evolutionsbiologisch wird ja immer argumentiert, die natürliche Selektion merzt alles unbarmherzig aus, was irgendwie eine Verschwendung darstellt. Und nun könnte man doch gerade beim menschlichen Gehirn unfassbar viel Energie sparen, ja, wenn man einfach die eine Hälfte weglässt. Weil es geht ja anscheinend mit einer ganz genauso gut. Also auch da, das ist wieder ein anderes Thema, aber das fällt schon auch wieder unter die Rubrik, dass es meines Erachtens sehr, sehr viele Merkmale an Organismen gibt, die auch mit dem herkömmlichen Evolutionsverständnis nicht wirklich verträglich sind. Also viele Eigenschaften lassen sich nicht so erklären, dass sie unbedingt lebensnotwendig sein müssen und dass die Selektion, die unbarmherzige, sie hat gerade so mal überleben lassen, weil sie so wichtig sind. Und viele Fälle in meinen Augen, wo also Tiere oder Hauptorganismen eigentlich eher so eine Art Ausdruck von einem dahinterliegenden, ja, was weiß ich, Gedanken, Ziel oder was auch immer sind, ja. Und ja, ein Symbol realisieren, etwas darstellen, Selbstdarstellung sind, das gar nicht so wahnsinnig viel mit zufälligen Mutationen und unbarmherziger Selektion zu tun hat, sondern es gibt viele Merkmale, die eigentlich aus dieser streng selektionistischen Sicht überflüssig sind oder gar nicht da sein dürften. Ja. Wie unser halbes Gehirn.
Ja, eben. Oder auch das, eins noch zum Gehirn, das Intelligenz skaliert scheinbar eher mit dem Verhältnis der Gehirngröße zur Körpergröße und nicht mit der absoluten Gehirngröße. Wo man sich auch denkt, warum? Es gibt ja Raben oder Keas, so bestimmte Vögel, die sind unglaublich intelligent. Die können Probleme lösen, die 3-4-jährige Kinder nicht lösen können. Und das Gehirn ist so groß wie eine Walnuss. Wiegt ein paar Gramm.
Ja.
So, also ne, der Vogel, der schafft es irgendwie mit seinem paar Gramm Gehirn dasselbe zu leisten wie so ein Kind, dessen Gehirn 100-mal so groß ist.
Ja.
Dann sagen die Hirnforscher, ja, die Plastizität ist so, ja, schön, aber genau, warum muss ich mit so einem riesen Gehirn rumrennen, wenn es auch viel kleiner gehen würde und viel energiesparender? Und wenn man die Evolution will, Energie sparen, das ist eigentlich eins der größten Ziele, effizient zu sein. Ne? Ja,
genau.
Das ist schon komisch. Ja. Gut, das war doch mal was. Also ich glaube zum Beispiel, wir sind jetzt zu eins gekommen, dass der Begriff Vitalismus vielleicht wieder wichtiger werden wird. Vielleicht wird das, ich denke, das wird anders genannt werden, nicht Vitalismus, sondern das wird als irgendwas anderes wieder auftauchen. Dieser Effekt, aber diese Forschung, gerade von Michael Levin und anderen, die wieder darauf hindeuten, dass es sowas vielleicht geben kann, vielleicht gibt es eine kleine Renaissance wieder davon.
Ja, das glaube ich auch. Also man wird wahrscheinlich andere Wörter wählen oder man wird einfach irgendwelche Wörter prägen, ohne überhaupt zu wissen, dass das früher mal Vitalismus hieß. Denn viele, auch heute aktive Biologen, sind ja historisch weder versiert noch interessiert, muss man ja leider sagen. Aber es gibt auch tatsächlich auch andere Autoren, also ich habe schon mal den Begriff des molekularen Vitalismus gehört, der wieder eine ganz bestimmte Sache nur bezeichnet. Dann gibt es jemanden, der neuerdings von einem methodologischen Vitalismus spricht, sagt also auch, also man kann Lebewesen nicht mechanistisch erklären. Das haben früher die Vitalisten schon richtig gesehen, aber die haben dann oft diese metaphysischen Beimengungen da gehabt. Das will ich nicht, deswegen spreche ich jetzt nur von einem methodologischen Vitalismus, der sich also rein auf die Funktionsweise von Lebewesen konzentriert und nichts mit irgendwelchen metaphysischen Spekulationen am Hut hat. Nun, das ist genau dasselbe, was Ludwig von Bertalanffy schon vor über 100 Jahren gemacht oder vor rund 100 Jahren. Der hat auch schon genau aus den gleichen Gründen von einem methodologischen Vitalismus gesprochen. Oder ein anderer Autor spricht von einem, das biologische Relativitätsprinzip. Der hat genau auch vor 100 Jahren schon der Adolf Meyer-Abich von einem biologischen Relativitätsprinzip gesprochen. Und so sieht man also, dass also diese Konzepte doch immer wieder auftauchen, teilweise unter anderen Namen, teilweise aber tatsächlich auch unter den gleichen Namen, ohne dass man aber die historische Kontinuität dabei sieht. Aber es zeigt natürlich trotzdem, dass da was dran ist, was die frühen Vitalisten da so diskutiert haben. Auch einer, der immer wieder auftaucht, also nebst Hans Driesch, war ja einer der wichtigsten frühen Vitalisten, der Jakob von Uexküll, der mit seiner Umweltforschung und anderen Dingen da seinerzeit einen großen Namen gehabt hat. Jetzt gibt es neuerdings auch eine ganze Bewegung von bestimmten theoretischen Biologen, die Biosemiotics, ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff gibt, da ist also auch Jakob von Uexküll einer der großen Helden dieser Tradition, wo im Grunde genommen alle Lebensprozesse als eine Art von Zeichenvermittlung betrachtet werden, dass das also das Zentrale sei am Leben, Bedeutungsvermittlung, Zeichnungsvermittlung, Kommunikation mit anderen Lebensformen, mit der Umwelt und so weiter, was auch ein Stück weit in manche von Michael Levins Sachen mit reinspielt. Und ja, Uexküll war definitiv ein Vitalist. Das wird da zwar heute auch gerne abgestritten oder nicht gesehen in dieser Strömung, aber auch diese Strömung wendet sich gegen ein reduktionistisches Bild der Biologie. Von daher ist es schon, also ich finde es gerade ganz spannend, die letzten Jahre und Jahrzehnte haben doch an verschiedenen Ecken so in der Biologie aufgezeigt, dass man wegkommt von diesem klassisch, also vom mechanistischen Denken sowieso, aber auch das physikalistische Denken, ne, wo man ja die ganze Sache nur auf Selbstorganisation oder Quantenphysik irgendwie da zurückführt. Auch da scheint man zunehmend davon wegzukommen. Und ob es dann wirklich irgendwann auch mal reicht, dann wieder zu einer vitalistischen Lebensauffassung, da bin ich mal gespannt. Also wenn, dann würde ich mal behaupten, dauert es noch eine Weile. Aber für mich wäre das nur wirklich logisch und konsequent. Also ich persönlich sehe da ja keinen anderen Weg, als dass man Lebewesen irgendwie vitalistisch begreift. Und also was man da so sieht, das deutet auf jeden Fall auf eine ganz positive Gesamtentwicklung hin in den letzten Jahren.
Gut. Bleiben Sie persönlich bei dem Thema dran?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja Biologe von Haus aus und mich interessieren ja genau diese Schnittstellen, ne, von den eher kuriosen oder noch ungelösten biologischen Fragen. Und da zählt natürlich die Parapsychologie und all das dazu und auch der philosophische Unterbau. Und das ist also auf jeden Fall genau der Bereich, wo ich auch weiterhin hoffentlich mich weiter tummeln werde.
Ja, lieber Herr Nahm, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Das war wie immer sehr interessant. Und danke auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ebenfalls nochmal und tschüss. Thank you.